Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der ZFA Talks. Mein Name ist Claudia Bayer und ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Wie in vielen anderen Branchen müssen sich auch Fachleute in der Medizin die Frage stellen, wie gelingt nachhaltiges Handeln? Das Gesundheitswesen ist in Deutschland immerhin für 5,2% der CO2-Emissionen verantwortlich. Dabei spielen unterschiedlichste Aspekte eine Rolle, zum Beispiel der Energieverbrauch medizinischer Einrichtungen, Einwegprodukte und Verpackungsmüll und auch die Herstellung und Verordnung von Medikamenten und deren Lieferketten. Doch gerade bei Niedergelassenen stellt sich da die Frage, worauf hat man hier wirklich einen Einfluss? Einen möglichen Ansatzpunkt hat mein heutiger Gast, Privatdozent Dr. Med-Guido Schmiemann, im Blick. Er ist Hausarzt mit Praxis in Verden und Lektor für Public Health an der Universität Bremen. Hallo, Herr Dr. Schmiemann.
Hallo, schönen guten Morgen, Frau Bayer.
Und Herr Dr. Schmiemann, das Stichwort, um das es heute gehen soll, lautet Inhalativa. Sie werden vielfach in Deutschland verordnet. Welche Applikationsformen sind denn hier im Moment auf dem Markt und wofür werden sie verschrieben?
Also die Inhalativa werden gebraucht für die Behandlung von obstruktiven Atemwegserkrankungen. Also es wird sozusagen eng beim Ausatmen. Asthma und die chronische Bronchitis sind hier die wichtigsten Erkrankungen. Und diese Erkrankungen werden behandelt mit Medikamenten. Also ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ein Wirkstoff in die Lunge kommt. Und das kann einmal passieren, dass dieser Wirkstoff aktiv in die Lunge gesprüht wird durch ein Dosiererosol. Also ich drücke auf einen Inhalativer drauf und ich sehe schon, da kommt was raus. Oder die andere Alternative ist durch einen Pulverinhalator. Dabei wird der Wirkstoff dann an ein Pulver gebunden und muss aktiv eingeatmet werden. Also wenn ich da drauf drücke, kommt dann höchstens ein bisschen weißes Pulver heraus. Das muss aktiv in die Lunge eingeatmet werden. Und dann gibt es noch, zahlenmäßig haben die dann nicht so eine große Bedeutung, Sprühvernebler oder im Prinzip natürlich auch das ganz klassische Inhalieren mit einem elektrischen Inhaliergerät, was man aber natürlich dann sozusagen zu Hause stehen hat und nicht wie ein Inhalierer in der Tasche mit sich führen kann. Also die große Unterscheidung ist zwischen den Dosiererosolen auf der einen Seite und den Pulverinhalatoren auf der anderen Seite.
Und inwieweit bilden diese verschiedenen Inhalatoren jetzt die Möglichkeit, den CO2-Abdruck der Medizin zu senken?
Das Spannende ist erstmal, also ich muss ja sagen, bis vor wenigen Jahren habe ich, wenn ich jemandem ein solches Medikament aufgeschrieben habe, gar nicht darüber nachgedacht, ob das irgendwas mit dem CO2-Abdruck zu tun hat und habe dann im Laufe der Zeit gelernt, dass da doch ein großer Unterschied ist, weil durch das Therapieprinzip bei den Dosiererosolen, die brauchen ein Treibmittel. Dieses Treibmittel muss sozusagen ausgestoßen werden. Und dieses Treibmittel, was den Wirkstoff sozusagen ja nur unterstützt, ist eben verantwortlich für den Klimaschaden dieses Medikamentes. Sich das so ein bisschen vorzustellen vielleicht. Wir können Klimaschaden messen und das CO2 ist ja sozusagen unser Referenzwert. Und um das unabhängig davon zu machen, gibt es den Wert des Global Warming Potentials oder GWPs. Und CO2 hat ein GWP von 1 und die Treibmittel, die in diesen Inhalativa eingesetzt werden, haben, das sind zum Beispiel Apafluran und Norfluran, das sind die beiden häufigsten, haben ein GWP von 1500 bzw. 3600. Also da wird deutlich, dass das, was da drin ist in diesen Treibmitteln, eben einen sehr hohen Klimaschaden hat, insbesondere dadurch bedingt, weil die so lange in der Atmosphäre verbleiben.
Und kann man das irgendwie beziffern, welchen Schaden das tatsächlich verursacht?
Das hängt natürlich davon ab, welcher Wirkstoff benutzt wird, weil es kleine Unterschiede gibt zwischen den Wirkstoffen. Und das hängt davon ab, wie viel in einem Gesundheitssystem verordnet wird. Für Großbritannien hat man das ein bisschen genauer berechnet. Die haben einen deutlich höheren Anteil an Dosiererosolen im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel. Und da ist ausgerechnet worden, dass der Fußabdruck sozusagen von allen Inhalativa hat einen Umfang von über 3% am Gesamtabdruck des britischen Gesundheitswesens. Also eine Medikamentengruppe, die inhalativen Medikamente, machen in Großbritannien 3-3,5% des gesamten Gesundheitswesens aus. Also ein großer Hebel für nur einen Wirkstoff.
Wie ist denn in Deutschland das Verhältnis von Dosiererosolen und Pulverinhalatoren?
Das ist sehr unterschiedlich und das hängt sehr von den Wirkstoffen ab. Ich vermute, dass das vielleicht einfach auch eher historisch gewachsen ist. Also die sogenannten Notfallmedikamente, die sehr schnell wirken, die haben den ja, einen fast hundertprozentigen Anteil an Dosiererosolen. Also bei den schnell wirksamen Wirkstoffen wie Salbutamol zum Beispiel sind es 98%, die als Dosiererosol ausgegeben werden, während bei anderen wie den langwirksamen Kortikoiden sind es zum Teil dann nur 20%, die als Dosiererosol über die Apotheke sozusagen gehen.
Gibt es denn einen Unterschied in der Wirkung zwischen der einen oder der anderen Applikationsform?
Also wenn wir in der Situation sind, dass der Wirkstoff in der Lunge angekommen ist, dann ist das völlig gleich. Die Wirkung ist gleich. Es gibt eine Vielzahl von Wirkstoffen, die als Pulverinhalator oder als Dosiererosol zur Verfügung stehen. Und das ist von der klinischen Wirksamkeit, die kann man ja auch gut überprüfen und sehen, wie es den Menschen geht, wie gut sie mit ihrem Asthma, mit ihrer COPD zurechtkommen. Das Entscheidende ist aber natürlich, dass dieser Wirkstoff in der Lunge ankommen muss. Und da ist es natürlich so, wir Menschen sind verschieden und die einen kommen eben mit einem Dosiererosol besser zurecht, die anderen mit einem Pulverinhalator. Und das Entscheidende ist wirklich, dass jemand, der diese Medikamente braucht, mit dem jeweiligen Device zurechtkommt, um dafür Sorge zu tragen, dass der Wirkstoff ja wirken kann. Aber erstmal sind beide Erkrankungen gut mit Pulverinhalatoren zu behandeln. Es gibt keine Notwendigkeit, ein Dosiererosol zu gebrauchen.
Und im Prinzip liegen alle Wirkstoffe sowohl in der einen als auch in der anderen Darreichungsform vor, oder?
Genau, bis kleinen Ausnahmen von Kombinationen, die es dann nur als Pulver bzw. nur als Dosiererosol gibt. Aber auch hier haben wir so eine große Bandbreite von Wirkstoffen, die zur Verfügung stehen, dass es eigentlich kein Problem ist, für jeden und für jede das Richtige oder für jeden und jede einen Pulverinhalator für die Therapie zu bekommen.
Vielleicht können wir uns diese Technik des Einatmens der verschiedenen Applikationsformen nochmal angucken. Was ist denn aus Patientensicht jetzt der Unterschied?
Na, der große Unterschied ist natürlich, wenn ich ein Treibmittel habe, dann macht sozusagen dieses Medikament, ich drücke da drauf und ich kann sozusagen zugucken, wie da ein Sprühstoß rauskommt. Da muss ich dann quasi nur noch den Mund aufmachen und langsam und gleichmäßig tief einatmen und dann kommt allein durch das Treibmittel, durch die Unterstützung des Treibmittels, kommt der Wirkstoff in den tieferen Atemwegen an. Wenn ich dagegen ein Pulver habe, muss ich da zunächst eine Dosis freisetzen, also durch Klicken oder Drehen an dem jeweiligen Device, muss dann kräftiger tief einatmen. Und dieses kräftige Einatmen sorgt dann dafür, dass dieser Wirkstoff sozusagen aus dem Gerät in die tiefen Lungenabschnitte kommt. Gleichzeitig führt das aber auch dazu, bei dem Dosiererosol muss ich drücken und dann gleichzeitig einatmen. Ich muss einatmen, wenn der Sprühstoß kommt. Wenn ich eine Sekunde später einatme, dann verpufft dieser Sprühstoß sozusagen. Beim Pulver bin ich eher derjenige, der entscheidet. Die Dosis wird sozusagen freigesetzt und dann muss ich gleichmäßig tief einatmen und brauche sozusagen etwas weniger Hand- und Kopfkoordination, um den Wirkstoff zu bekommen.
Nun werden ja Asthma-Sprays auch viel bei Kindern eingesetzt. Da ist es natürlich auch eine gewisse Koordination nötig, um diese Inhalatoren richtig zu bedienen. Was empfehlen Sie denn da für Kinder?
Da ist dann immer die Frage, von welchem Kind reden wir? Das war auch eine große Diskussion in der Entwicklung der Leitlinie. Es gibt Leitlinien, die sagen, Kinder ab 5 oder ab Vorschulalter können, sollen ein Dosiererosol bekommen oder ab dann brauchen sie es nicht mehr. Aber natürlich ist die Kompetenz sehr unterschiedlich entwickelt in bestimmten Lebensaltern und man kann nicht generell sagen, alle 5-Jährigen können das noch nicht. Generell ist es so, dass Dosiererosol den großen Vorteil haben, dass man eine zusätzliche, das Volumen, was man einatmet, künstlich vergrößern kann durch eine Vorschaltkammer, durch so eine Art kleinen Blasebalg, den man davor setzt. Dann kann man in diesen Blasebalg reinsprühen und dann hat man mehr Zeit zu atmen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn diese Hand-Mund-Koordination noch nicht so gut klappt. Ab welchem Alter? Ich glaube, da muss man gucken. Also so das Schulalter ist sicherlich das Alter, ab wo man gucken kann, wie gut kommt das Kind jeweils damit zurecht und ist es schon möglich, das Kind auf einen Pulverinhalator umzustellen. Genauso ist es in einem anderen Lebensabschnitt bei sehr alten Menschen oder Menschen, die durch chronische Lungenerkrankung schon eine eingeschränkte Kapazität haben des kräftigen, tiefen Einatmens. Hier kann es auch erschwert sein, dass sie nicht mehr in der Lage sind, den Atemzug aufzubringen, der erforderlich ist, um ein Pulver zu nutzen. Deshalb ist es ja so wichtig, dann immer auch individuell zu gucken, kommt jemand damit zurecht, kann ich dafür Sorge tragen, ist es sicher, dass die Wirkstoffe ankommen. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende.
Jetzt haben Sie ja schon die Leitlinie angesprochen und jetzt müssen wir vielleicht kurz mal aufklären, um welche Leitlinie es geht. Die ist nämlich auch Anlass für unser Gespräch heute. Die S2K-Leitlinie mit dem Namen Klimabewusste Verordnung von Inhalativa. Die ist entstanden unter gemeinsamer Federführung der DGAM und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Warum war es denn jetzt Zeit für so eine Leitlinie und wurde das Thema denn in anderen Leitlinien, die, sagen wir, medizinische Indikationen beinhalten, bereits aufgegriffen?
Der Hintergrund zu dieser Leitlinie ist, dass mir das Thema irgendwann mal eben aufgefallen ist und ich gedacht habe, wie können wir das in die Community sozusagen tragen? Mir war das vorher nicht bewusst, was für einen Unterschied das macht. Und wenn ich Kollegen, Kolleginnen davon erzählt habe, habe ich auch eher Erstaunen geerntet und gesagt, wie, so ein Unterschied soll das machen, was ich da verschreibe? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Doch, es ist so. Und dann ist die Frage mal, wie kann man dieses Wissen weitertragen? Da ich im Bereich der Leitlinien für die DGAM ein bisschen aktiv bin, kam mir dann eben die Idee, hier gemeinsam mit anderen eine Handlungsempfehlung oder eine S1-Leitlinie erstmal zu erstellen, weil das ein schnellerer Weg ist. Der Arbeitsaufwand ist überschaubarer, sodass wir dann vor 2 Jahren diese S1-Handlungsempfehlung erstellt haben. Und dann kam aber auch gleich aus den Reihen der DGAM die Rückmeldung, warum nicht gleich S2K, also sozusagen ein anderes Evidenzlevel mit einer stärkeren Einbeziehung anderer Fachgesellschaften. Und so haben wir dann gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Pulmonologie und Beatmungsmedizin unter unserer gemeinsamen Federführung mit insgesamt 7 Fachgesellschaften diese Leitlinie entwickelt, eben auch mit Beteiligung pädiatrischer Fachgesellschaften um das Thema, was wir gerade angesprochen haben, mit ganz viel wichtigem Input aus der Arzneimittelkommission der Apotheker, haben wir diese Leitlinie gemeinsam entwickelt und jetzt gerade frisch veröffentlicht. In anderen Leitlinien, also beispielsweise die nationale Versorgungsleitlinie zu Asthma oder zu COPD, da ist das Thema natürlich auch, ja, gut aufgehoben, es würde da reingehören. Bislang ist es hier noch nicht thematisiert worden und da die NVL jetzt bis 2025 gültig ist, würde ich vermuten, dass es in der nächsten Überarbeitung mit aufgenommen werden wird. Aber im Augenblick ist es eben noch nicht enthalten und so war die Möglichkeit, über so eine neue Leitlinie ja schnell hoffentlich einen Input, eine Veränderung des Verhaltens zu erreichen.
Ist denn die Lösung des Problems, sage ich mal, einfach von einem Inhalator auf den anderen umzustellen? Oder gibt es nicht noch andere Möglichkeiten in der Medikamentenverordnung bei diesen Erkrankungen, vielleicht den Gebrauch von Inhalatoren einzusparen oder das Verordnungsverhalten anzupassen?
Ja, das sind natürlich sehr viele weitere Punkte, die da noch eine Rolle spielen. Da gehört zunächst mal dazu, stimmt die Diagnose eigentlich? Ist das jemand, hat jemand tatsächlich ein Asthma und braucht die Asthma-Medikamente oder steckt doch eine andere Erkrankung dahinter? Dann ist noch die Frage, wie ist dieses Asthma eingestellt? Ein häufiges Problem ist, dass der Anteil der kurzwirksamen Medikamente, dieser Notfallmedikamente, die eben fast immer als Dosieraerosol eingesetzt werden, häufig sehr hoch ist. Da hat man in der Praxis ja auch die Möglichkeit, mal ein bisschen drauf zu gucken und zu sagen, wenn ich gucke, das Ideal einer Leitlinie oder das in der Leitlinie formulierte Ideal ist, dass ich ein gut eingestelltes Asthma habe, wenn ich nur ein, vielleicht zweimal in der Woche ein Notfallspray benutze. Das heißt, dass ein Püster quasi für ein Jahr fast reichen sollte. Ich glaube, in den meisten Praxen und die meisten Menschen nutzen oder haben deutlich mehr Verordnungen. Das heißt, das wäre die Möglichkeit in der Praxis dann mal zu überprüfen, wie häufig verordne ich eigentlich für jemanden mit dieser Diagnose so ein Notfallspray? Ist das noch eine gute Therapie? Benutzt ihr das oder sie das vielleicht einfach zu häufig? Sollte ich vielleicht die Therapie umstellen, etwas verändern, sodass ich diese Häufigkeit reduzieren kann und damit dann eben auch gleichzeitig den Klimaschaden durch die Therapie reduzieren kann?
Ein Nachteil von den Dosieraerosolen ist ja auch der Füllstand, der natürlich ein bisschen schwieriger abzuschätzen ist, weil beim Pulverinhalator habe ich ja diesen schönen Zähler, der mir zeigt, wie viel noch drin ist.
Ja, ganz genau. Wir haben ja die Situation, ich nehme ein Medikament, jetzt in diesem Fall ein Dosieraerosol, und soll das zum Beispiel täglich nehmen oder auch nur bei Bedarf. dann, wenn ich es täglich zweimal nehme und nie vergesse, weiß ich ja im Prinzip, es sind 200 Sprühstöße drin, wann es aufgebraucht sein wird. Häufig werden die Medikamente aber dann als Bedarf eingesetzt und dann habe ich nach einer Zeit keine Möglichkeit mehr. Gut, selbst mit einer Küchenwaage könnte man das wiegen jeden Tag und sehen, ab einer bestimmten Menge ist es leer. Das ist für den Alltag maximal unpraktisch. Das Schütteln uns ans Ohr halten ist genauso wenig verlässlich. Oder das in ein Wasserbad legen, um zu gucken, ob es noch schwimmt, ist auch wenig verlässlich. Also ideal ist die Situation, ich habe gleich einen Zähler daran, der mir sagt, wie viele Einheiten, wie viele Hübe noch enthalten sind. Und das ist in den Pulverinhalatoren regelhaft der Fall, in den Dosieraerosolen nicht.
Und wenn die Inhalatoren leer sind, was mache ich eigentlich dann mit denen? Einfach in den Hausmüll oder wo gehören sie hin?
Ja, es ist ja in Deutschland die Situation, dass wir da kein bundesweit einheitliches System haben, sondern das ist lokal geregelt. Meistens dürfen Medikamente in den Hausmüll entsorgt werden, weil sie verbrannt werden. Und auch Apotheken haben keine Rücknahmepflicht für alte oder nur angebrochene Medikamente. Dosieraerosole sind aber aufgrund der Risiken, da ist ein gasgefüllter Behälter, gehören die nach dem Abfallschlüssel in die Gruppe der gefährlichen Stoffe, für die entsorgt werden müssen. Tatsächlich passiert das aber so nicht. Und deshalb haben wir in der Leitlinie zum Beispiel auch die Forderung aufgestellt, obwohl das natürlich gar nicht so sehr zu den Empfehlungen einer Leitlinie und zum Zuständigkeitsbereich gehört, deshalb haben wir die Forderung aufgestellt, dass es ein etabliertes Entsorgungskonzept geben soll. Früher gab es mal einen sogenannten grünen Karton, wo Medikamente in Apotheken wieder abgegeben werden. Das ist natürlich schwierig. Das ist eine große Infrastruktur, ein großer logistischer Aufwand. In Großbritannien hat man den Versuch, die Druckgasbehälter einzusammeln, wieder verworfen, weil das nicht ausreichend gut funktioniert hat. Aber formal gehören entleerte oder benutzte Dosieraerosole extra entsorgt und nicht in den Hausmüll.
Ganz praktisch stellt sich ja dann bei so einem Wechsel der Medikation ja auch oft die Frage nach der Finanzierung durch die Krankenkasse. Ist es denn ein Problem, quasi die Applikationsform zu ändern?
Das Problem dabei ist, dass ich ja häufig gar nicht weiß, was die einzelnen Medikamente kosten, da ein Großteil der Wirkstoffe durch Rabattverträge ausgehandelt wird und ich keine Kenntnis habe, wie das Ergebnis dieser Rabattverträge ist. Ich bekomme sozusagen nur einen Haken und sehe, das ist ein Mittel der Wahl dafür, das kann ich machen oder das kann ich austauschen. Es gibt verschiedene gesundheitsökonomische Analysen, die in der Summe gesagt haben, dass da kein wesentlicher finanzieller Unterschied ist, ob ich ein Dosier- oder ein Pulverinhalator verschreibe. Von daher vermute ich, dass es für die Krankenkassen ein Nullsummenspiel ist. Ich vermute aber auch, dass die Dosieraerosole in der Zukunft eher teurer werden, da diese Gase ja langfristig vom Markt genommen werden sollen und Weiterentwicklungen stattfinden sollen, um weniger klimaschädliche Treibmittel zu produzieren, die dann vermutlich ja meistens erstmal mehr kosten. Von daher sehe ich die Rolle der Krankenkassen oder habe da keine großen Bedenken, dass es deutlich höhere Kosten sind, wenn wir mehr umstellen. Aber natürlich haben die Krankenkassen genauso wie alle anderen, sollten sie genauso ein Interesse haben, dass wir den Klimawandel bremsen, die Veränderungen so weit wie möglich reduzieren, um eben dazu beizutragen, die Umwelt so zu erhalten. Und das ist ja eine originäre Aufgabe, auch die Prävention. Und von daher würde ich vermuten, dass die Kassen da auch eher ein Interesse haben und ein Mitspieler sozusagen sind.
Dann gibt es ja bei anderen Medikamenten auch manchmal die Situation, dass in der Apotheke noch die Applikationsform ausgetauscht wird, eben aufgrund von Rabattverträgen oder so. Kann das hier auch passieren, wenn Sie das in der einen Form verordnen und das dann aber quasi über den Apothekentisch ausgetauscht wird?
Nee, ein Device, also eine Umstellung zwischen Pulver auf Dosier ist nicht möglich. Die Apotheken haben aber inzwischen ja auch die Möglichkeit zu beraten bei einer Erstverordnung für jemanden, der nicht in einem DMP eingeschlossen ist. Und von daher denke ich, dass auch die Apotheken hier eine Rolle spielen können und darauf hinweisen können, gerade in so einer Beratung das Thema aufzugreifen und den Aspekt des Klimaschadens durch Dosieraerosole in ihre Beratung mit aufnehmen können, genauso wie das in Praxen idealerweise erfolgen sollte.
Und das sind ja auch Punkte, die man auch bei schon laufenden Betreuungen quasi direkt sich nochmal angucken kann und umsetzen kann.
Unbedingt. Da geht es gar nicht so sehr um die Neuverordnung, sondern die meisten oder ein großer Teil dieser Menschen ist ja im DMP-Programm und kommt aus diesen oder anderen Gründen regelmäßig in die Praxis. Und da gehört ja auch dazu die Überprüfung des Manövers, des Zurechtkommens mit den Inhalativa. Und da könnte man das auch im laufenden, in einer etablierten Behandlung sozusagen ansprechen. Also meine eigene Erfahrung ist, dass wenn ich dieses Thema anspreche und den Unterschied klar mache, dass die meisten Menschen sagen, okay, nee, dann gerne probiere ich das mal mit dem Pulver und wechsle von meinem bisherigen Dosieraerosol. Weil man ja einfach eine Menge von Vorteilen hat. Der Zähler ist das eine, also die Genauigkeit, die Sicherheit. Ich weiß, dass da noch genug Medikament drin ist für den Fall der Fälle und eben auch so ein Klimaschaden.
Nun klingt das alles in der Theorie sehr logisch. Wichtig ist ja, dass es in der Praxis auch gut umsetzbar ist. Hat man das getestet? Gibt es da Erfahrungswerte, vielleicht Pilotpraxen, die das mal ausprobiert haben?
Also ich kann das nur in einem ganz kleinen Rahmen sagen, von dem, wie ich es ausprobiert habe. Das hat gut geklappt. Ich weiß von einem Kollegen aus Dresden, die in einer Praxisgemeinschaft sind, zwei Pulmologen, und die haben gesagt, wir machen das jetzt mal systematisch in unserer Praxis und haben das auch veröffentlicht. Und die haben, jetzt muss ich mal nach den Zahlen gucken, die konnten in ihrer Praxis den Anteil der verordneten Pulverinhalatoren innerhalb eines Jahres von etwas über 50% auf 78% steigern und hatten dadurch in ihrer Praxis in 3 Monaten eine CO2-Ersparnis von 35 bis 40 Tonnen. Also ist es sozusagen nachgewiesen, veröffentlicht, welchen Effekt das auch auf so einer kleinen Ebene haben kann. Und dann gibt es Modellrechnungen auch noch, welchen Impact das auf größere Regionen, also in Deutschland, haben könnte. Und je nachdem, an welchen Schrauben man dreht, also wie schnell dieser Wechsel sozusagen, diese Umstellung erfolgt, sind auch Modellrechnungen durchgeführt worden, die für die nächsten 10 Jahre in Deutschland Einsparungen zwischen 30% und 70% vorhergesagt haben, je nachdem eben, wie strikt und wie schnell man diese Umstellung durchführt.
Das heißt, es klingt nach einer Menge Potenzial, dort CO2 einzusparen. Jetzt habe ich ganz am Anfang in meiner Moderation gesagt, es ist in der Niederlassung immer so ein bisschen schwierig abzuschätzen, was kann ich tun, was wirklich einen Einfluss auf das Klima hat und den Abdruck des Gesundheitswesens auf das Klima. Wie erleben Sie das als Hausarzt? Welche Stellschrauben funktionieren gut und wo gibt es vielleicht auch noch Schwierigkeiten?
Also es ist ja erstmal toll, eine Stellschraube zu haben, wenn man bewusst etwas einsetzen kann. Natürlich wird die Umstellung von Dosier auf Pulverinhalatoren nicht so einen großen Impact, so einen großen Einfluss haben, dass damit wirkliche Probleme gelöst werden. Aber es ist ein erster Schritt und es gibt natürlich mir zumindest das Gefühl, ich kann da im Alltag noch etwas mehr machen. Und das ist ja vielleicht auch ein Türöffner, wenn man in einem Gespräch eine Therapie anführt, dass eine Therapie, die man verordnet, die man einnimmt, eben auch einen Einfluss auf die Umwelt hat. Und das ist ja bei vielen. Also Medikamente sind für ungefähr die Hälfte des CO2-Impacts in der Praxis verantwortlich. Aber andere Untersuchungen wie energieaufwendige Bildgebung, MRT-Untersuchungen zum Beispiel, haben einen enorm hohen Energieverbrauch. Und wenn ich da mich vielleicht dann auch hinterfrage, ist das wirklich notwendig oder ist das jetzt nur, weil ich einem Wunsch oder einem Gefühl nachgehe? Oder also einfach kritisch zu hinterfragen bei dem, was wir tun, was wir verordnen. Nicht nur, ist das für den Patienten, für die Patientin jetzt das Richtige, sondern vielleicht auch mit Bedenken und welchen Einfluss hat das auf unsere Umwelt.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank an Privatdozent Dr. Med. Guido Schmiemann für die Zeit heute und die Einblicke in Ihre Leitlinienarbeit.
Vielen Dank.
In den Shownotes finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Link zur Zusammenfassung der neuen Leitlinie. Sie erscheint in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, die ich Ihnen ebenfalls verlinke. Und passend dazu hier noch ein kleiner Servicehinweis für alle Leserinnen und Leser der ZFA und Mitglieder der DGAM. Auch Sie können einen kleinen Beitrag fürs Klima leisten, indem Sie Ihre Zeitschrift künftig statt als Printausgabe als Online-Variante beziehen. Genaue Details, wie Sie umsteigen, finden Sie auch in den Shownotes. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.